Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Heute mit mir im Podcaststudio ist Rainer Guse. Hallo Rainer.
Hallo Corinna.
Ja, Rainer, wir hatten in unserer letzten Folge davon gesprochen, schon den Ausblick gegeben, dass wir jetzt unbedingt mal über die 12 Erfolgsprinzipien aus dem Silicon Valley berichten wollen. Du warst ja mit Gedankentanken im Silicon Valley, hast dort viele ganz spannende Erfahrungen gesammelt und möchtest unsere Community, unsere Zuhörer des Podcasts ja ein Stück weit abgeben von deinem Wissen, von deinen Erfahrungen. Ja, und von daher vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns teilst. Das schon mal vorab.
Sehr gerne.
Ja, Rainer, klingt total spannend. Learning Journey, so innovative Bildungsreisen, finde ich wirklich spannendes und ganz wichtiges Format, von anderen zu lernen. Das erfordert natürlich auch hier vor allem Mut und Aufgeschlossenheit. Der Bezug zu unserer ersten Folge, die wir produziert haben, wir beide. Und jetzt würde mich vor allem von dir interessieren, oder würde mich interessieren, was gibst du uns mit auf den Weg? Was ist so Lessons Learned Nummer 1, Erfolgsprinzip aus dem Silicon Valley? Schieß doch einfach mal los.
Ja, es ist natürlich schwierig, so ein komplexes Thema auf einen Nenner zu bringen, aber ich denke mal, die Lessons Learned war auf jeden Fall für mich auch die Betrachtung von Deutschland von außen. Wir leben hier in einem geschützten Kokon, der gerade jetzt auch in der Krise sich natürlich bewährt hat. Auch das will ich gleich zu Anfang herausstellen. Ich habe es auch meinen Jungs 19 und 27 Jahre alt immer wieder erzählt, wie wichtig das ist, den Unterschied jetzt kennengelernt zu haben zwischen der sozialen Marktwirtschaft und der freien Marktwirtschaft. Und wir sind ja mit Gedankentanken in diese freie Marktwirtschaft jenseits des Atlantiks gefahren. Und da gibt es schon Unterschiede und da können wir jetzt auch wertschätzen, dass wir eben diese soziale Marktwirtschaft haben. Das darf man nicht in Abrede stellen. Die Lesson Learned aus dem Silicon Valley ist für mich, Deutschland von außen betrachtet, kriegt man einen ganz anderen Blick auf diese ganzen Themen, was in anderen Ländern schon alles gang und gäbe ist, auch von der technischen Infrastruktur, von den Arbeitsweisen, von den Denkweisen, von der Vernetzung, von dem, wie gehe ich miteinander um. Und da sind gerade im Silicon Valley viele Unternehmen schon wesentlich weiter in dem Bereich und da möchte ich einfach mal ansetzen und dann in dieses Thema halt auch einsteigen. Und wir können da sicherlich vieles von lernen. Aber mir geht es auch darum, jetzt nicht einfach zu sehen, oh, was machen die da im Silicon Valley, sondern auch zu sagen, was können wir dafür für unsere Entscheidung hier vor Ort unter unseren Rahmenbedingungen mitnehmen, wo Unternehmen von profitieren. Und mit der Intention sind wir auch von Gedankentanken dorthin gefahren. Wir waren über 80 Unternehmen aus ganz Deutschland, die dort eben halt auch geführt wurden. Wir hatten ein strammes Programm auch, wo wir halt bei vielen Unternehmen unterwegs waren und wo wir da Stationen gemacht haben. Das würde ich dir gerne in dem Folgenden dann halt auch beantworten.
Mhm. Was ist denn Prinzip Nummer 1, wenn ich dich jetzt so ganz konkret danach frage?
Ja, wir haben uns ja zusammengesetzt, haben diese ganze Fahrt auch analysiert und auch in Stichworten festgehalten. Die Lessons 1 ist, kennt jeder mit Sicherheit auch aus anderen Bereichen, ist dieses berühmte Culture Eats Strategy for Breakfast. Das heißt, die Unternehmenskultur richtet sich nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Auch das sicherlich, wenn wir von Unternehmenskultur reden, ein kompletter Kulturwandel auch, zu dem aber alle handelnden Personen auch bereit sein müssen. Und damit fängt es schon an. Es bringt jetzt also nicht zu sagen, oh, jetzt machen wir das alles so wie im Silicon Valley und wir ändern unsere Unternehmenskultur. Nein, man muss sich wirklich dahergehen und sagen, was ist bei uns gewachsen? Wie kann unser Weg aussehen, diese Kultur halt auch zu ändern, die Mitarbeiter mitzunehmen und diese Veränderung auch in einem Prozess herbeizuführen? Und diesen Prozess weiß ja auch keiner besser zu bewerten als du, Corinna.
Ja, bestes Beispiel aus der Praxis. Nur weil ich einen Tischkicker jetzt vielleicht in einer Kantine oder im Sozialraum stehen habe oder ganz stylische Lounge-Möbel vielleicht in einem Meetingraum installiert habe, heißt das noch lange nicht, dass ich tatsächlich dann plötzlich eine agile Teamkultur habe oder agile Arbeitsphasen erfolgreich durchführen kann. Also das ist genau das, was ich erlebe, dass viele Entscheider erkennen, wir müssen uns verändern, wir müssen die Organisation neu aufstellen, wir müssen anders miteinander arbeiten, also dass da wirklich so eine Bewusstheit auch da ist und auch der Wille, etwas zu verändern, aber das Ganze ja per Anweisung, per Order erfolgt, dass es quasi so übergestülpt wird und das funktioniert nicht. Also das ist auch meine Erfahrung, sondern es muss wirklich von innen heraus, aus der Kultur entstehen und oftmals sind ja gerade so Unternehmen, ich bin ja im Bankensektor, Bankensparkassenbereich tätig, die sind sehr stark hierarchiegeprägt. Das heißt, hier haben wir noch eine besondere Struktur, das heißt, viele Erfahrungen wurden wirklich in den letzten Jahren gemacht, dass die Management-Ebene, Vorstand oder auch zweite Führungsebene angewiesen hat und die unteren Ebenen hatten auszuführen. Aber dieses bewusste Mitgestalten und ich darf Ideen mit einbringen, ich darf mich beteiligen, ich darf an der Zukunft mitgestalten, das gab es in der Vergangenheit nicht. Das war so an der Stelle gar nicht vorgesehen. Und das ist vor allem eine wirklich kulturelle Veränderung, die man nicht per Schalter von heute auf morgen umlegen kann. Das muss wachsen. Das ist wie so ein zartes Pflänzchen, was gedeihen muss. Und von daher ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, wir dürfen einfach hier die Kultur an der Stelle auch nicht unterschätzen.
Ja, das ist das A und O dabei. Und ich musste ja am Anfang immer schmunzeln und jeder konnte das ja auch beobachten, angefangen bei den DAX-Konzernen, dass mit mal die Manager ihre Schlips in den Schrank gehängt haben, haben sich Turnschuhe gezogen und haben gedacht, oh, jetzt sind wir agil und jetzt geht es los. Genau. Das ist es natürlich nicht. Und die Kultur muss halt dort mitwachsen, die muss von allen getragen werden, da muss eben gemeinsam das auch erarbeitet werden und von allen müssen die Hände übereinander legen, dass es da auch gelebt wird in dem Bereich. Und spannend ist es halt auch zu sehen, wie sich Dinge verändern und da sage ich an der Stelle auch ganz klar und hebe den Zeigefinger, Obacht. Das betrifft jetzt natürlich nicht jedes Unternehmen. Es gibt auch viele Unternehmen, die da macht dieses ganze Denkweise überhaupt keinen Sinn, weil die ein Business haben, was davon nicht betroffen ist. Da gibt es auch einige von. Deswegen kann man jetzt nicht wieder dahergehen, wie man es in Deutschland ja oftmals macht, mit der Gießkanne und alle jetzt in diesen Bereich zu führen, sondern individuell da dran zu gehen, was bedeutet das für mein Business? Was bedeutet das auch für meinen Unternehmenszweck? Wie gucke ich da genau hin? Wie sieht meine Positionierung am Markt aus? Was wird da alles von beeinträchtigt, wenn ich jetzt anders handle? Auch hier nochmal ganz klar, alles das, was wir heute besprechen, ist nicht das Ei des Kolumbus, dass jetzt in der Anwendung dann alles gut wird. Jedes Unternehmen muss für sich seinen Weg gehen und die Entscheidungen halt für sich treffen. Der zweite Punkt, den wir da angeführt haben, war die Prämisse Hire for Attitude, Train for Skills. Das heißt, wenn ich diese Kultur habe, Mitarbeiter zu finden, die zu diesen Unternehmenswerten dann auch passen, und den Rest eben halt auch mitzunehmen und dort zu integrieren, mitnehmen auf die Reise, auf die Journey, in die Veränderung hinein und neue Wege zu beschreiten, das Unmögliche zu denken, auch groß zu denken, um Bilder im Kopf zu haben, wo jeder eben sich auch mit identifizieren kann und sich dort in der Zukunft schon aufhält. Das halte ich auch dort an diesem Punkt 2 für ganz wichtig. Das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dem Bereich.
Naja, und das bedeutet auch wirklich für viele Unternehmen einen Wechsel im Bereich HR oder auch Personalrecruiting, Employer Branding, dass man wirklich wegkommt, nur nach Kompetenzen und Fähigkeiten zu gehen, sondern wirklich auch hier nach diesen Aspekten, wie du es gerade beschrieben hast in deinen Ausführungen, wirklich auf Unternehmenswerte zu schauen, was suchen wir für Menschen und wie passen die zu uns? Also, dass man das viel stärker dann auch wirklich bewertet und analysiert, ne, ist ja für beide Seiten ganz entscheidend für die Zukunft, genau.
Absolut, ganz genau. Ja. Ne? Und das sind eben die Punkte, die wir da halt auch anführen in der weitere Verfolgung dann auch zu sagen, das hatten wir in der Einleitung ja auch schon gehabt, was sind die Kernkompetenzen der Zukunft. Mhm. Und das spiegelt sich ja hier bei uns im Podcast auch wieder ganz klar, das Thema Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich möchte da keinem zu nahe treten, aber oftmals wird noch das Thema Personal, HR, Personalverwaltung, nicht klar getrennt von dem Thema Personalentwicklung. Personalentwicklung ist, Mitarbeiter mitzunehmen, von A nach B zu entwickeln. Personalverwaltung ist was komplett anderes. Und das wird oftmals noch vermischt beziehungsweise nicht getrennt als Kernkompetenzen der Zukunft gesehen. Und das zieht sich dann durch die Sachen durch. Den dritten Punkt, den wir hier anführen, ist halt dieses if you can dream it, you can do it. Das heißt, denken Sie groß. Grenzen sind nur in den Köpfen der Mitarbeiter vorhanden. Und das ist ein wahnsinniges Erlebnis, was wir auch bei Gedankentanken ja gelebt haben. Gedankentanken ist ja auch von einem Startup gewachsen und mittlerweile ein großer Player am Markt, weil die Strategie von vornherein groß war. Groß genug, an denen sich alle orientieren konnten und wo am Anfang alle mit dem Kopf geschüttelt haben und uns ausgelacht haben. Jetzt sind wir ziemlich dichter dran in dem Bereich. Auch das, was wir mit der Leaders Akademie machen, ist im Prinzip ein großes Bild, was wir im Kopf haben, was wir umgesetzt haben. Und wir suchen uns ständig neue Herausforderungen auch, denen wir gerecht werden. Das heißt, auch mit diesem ganzen Bereich, wir nennen es Scale Up, dass man eben halt groß denkt. Das bedeutet eben halt auch mit so einem, was dahinter steckt, ist halt dieser Big Harry, dieses übergroße Ziel. Und Corinna, wir beide kommen aus der Bank. Wenn man in der Bank immer geplant hat, 5 oder 7% Steigerung, dann hat man jedes Jahr auch das mehr gemacht. Keiner hat mal gesagt oder groß gedacht, lass uns doch mal was ganz Großes nehmen, was unmöglich erscheint. Das hat sich keiner getraut damals in den 2010er Jahren. Und auch da kann man was ausmachen, was sowas bewirkt. Dieses Bild, was die Mitarbeiter im Kopf haben, muss groß sein, weil dann orientiert man sich auch an dem Großen und erreicht dieses Ziel auch.
Naja, das ist ja so die Philosophie eines Challengers, ne? Und da ist ja mal die Frage, aus welchem Bereich kommt tatsächlich auch das betroffene Unternehmen oder auch der Mitarbeiter, ne? Habe ich es tatsächlich mit einem schrumpfenden Markt zu tun und geht es eher um Rückabwicklung oder um Rationalisierung, um Abbau von Filialen und Standorten oder bin ich wirklich auf einem Wachstumskurs? Also ich denke, das ist natürlich auch nochmal zu differenzieren. Aber klar, recht hast du alle Male, dieses Bild, dieses Big Picture, das braucht man als Antrieb, ne? Ja, den vierten Punkt, glaube ich, Rainer, den hatten wir, glaube ich, in unserer letzten Folge schon so kurz angerissen, oder?
Den hatten wir schon kurz angerissen, dieses Thema zum Schluss als Ankündigung. Sharing is caring, das heißt, helfen Sie sich gegenseitig, teilen Sie die Daten, Probleme und Erfolge. Auch dieses Konkurrenzdenken, was dahinter ist, was oftmals ist, so einfach so dicht zu machen, sich abzuschotten, hindert die Umsetzung. Gerade Gedanken, also jeder Gedanke wird eben halt besser, wenn man ihn anderen erzählt und teilhaben lässt. Dieses ganze Open Source Kultur, die dahinter steht, das ist auch noch alles unausgeprägt. Gemeinsam stark zu sein und gemeinsam die Kräfte zu bündeln, um was Großes zu gestalten. Das ist, glaube ich, die Offenheit. Und jetzt bin ich wieder bei Infrastruktur, wir kommen ja immer wieder drauf zurück. Ich bin felsenfester Meinung, mit 5G und IoT und diesen Sachen werden wir Dinge machen können und Projekte werden komplett anders ablaufen, weil sie verzahnt und vernetzt stattfinden. Und jeder, der sich beteiligt, arbeitet digital vernetzt an großen Projekten, die auch wieder umsetzbar sind in einer ganz anderen Geschwindigkeit, wie wir das in der Vergangenheit gekannt haben. Und das meine ich mit Sharing is Caring. Und dann eben vielleicht auch dieses Thema, was ich beim letzten Podcast hatte, dieses eine Buchstaben, der den Unterschied ausmacht vom Datenschatz und Datenschutz, ne, in dem Bereich.
Ja. Ja, aber ich denke, dieses Stichwort digitales Ökosystem, das man in Plattformökonomie ist ja auch ergänzend hier anzuführen, dass wirklich gemeinsam gedacht wird, wie kann ich anstatt Konkurrenz denken, Abschottung, wie kann ich wirklich über Kooperation gemeinsam erfolgreich sein, wie können einem Symbiosen einfach helfen, dass man gemeinsam Wertschöpfung betreibt, ne, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber dafür müssen erstmal Silos, du hast gerade angesprochen, so Denkwissenssilos, Abteilungssilos, das muss natürlich erstmal tatsächlich auch erkannt und dann auch abgebaut werden. Die müssen durchbrochen oder aufgelöst werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Ich merke mir das Thema, Stichwort gibst du mir da gerade, Disruption. Auch das spielt ja in diesem Zusammenhang eine Rolle. Und ich möchte ganz kurz von einem beispielhaften Erlebnis dort im Silicon Valley berichten. Wir haben Plug and Play besichtigt. Das ist sowas wie die Höhle des Löwen, nur in einer ganz anderen Dimension. Und da machen junge Unternehmen, auch Startups, ihre Pitches und da gehen dann die Millionen Unterstützung dann auch in der Venture Capital Kultur von der USA dann über den Tisch. Und da haben einige Leute gepitcht und es war ein total toller Pitch, was so auch Bankeninfrastruktur und Themen anbelangt, die Bankenabwicklung eben halt schneller hinbekommt. Und ich hatte dann im Gespräch mit den Unternehmen, dem Startups, gesagt, Mensch, das ist total toll, was ihr hier macht. Das ist ja total inspirierend. Wenn man das mit nach Europa nehmen würde, gezielt nach Deutschland, das würde durch die Decke gehen. Das reißen euch die Banken dort auseinander. Dann haben die sich angeguckt und haben mich laut ausgelacht und haben gesagt, hey, look the German. Ihr denkt da drüben immer noch in Lösungen und Softwarelösungen für Unternehmen. Das, was wir hier heute gezeigt haben, ersetzt Systeme. Und da gibt es ja zig viele Beispiele auch im Bankenbereich, wo komplette Systeme komplett ersetzt worden sind. Also disruptiv eben auch verändert worden sind. Sicherlich auch bedingt dadurch, dass man vielleicht in der Vergangenheit nicht die Maßnahmen eingeleitet hat, die man einleiten hätte müssen. Ne? In dem Bereich, das war so ein einschneidendes Erlebnis. Ne?
Ja. Total spannend, ja.
Ja, der Punkt 5.
Just
do it. Haben Sie eine Idee, ne? Handeln Sie schnell. Auch Geschwindigkeit wird zunehmend mehr wichtiger als Perfektion. Auch das ist natürlich mit unserer deutschen Kultur, preußische Kultur 1870, sage ich mal.
Warten, bis bei 120% verifiziert und geprüft und wiederholt haben. Und
auch das ist ein ganz klarer Unterschied, der mich da total auffällig war. Der Amerikaner steht da mit einer Lösung, die 20% oder 30% ist und verkauft das als das Größte der Welt, weil nämlich durch diese Open-Source-Philosophie Teil wächst, weiterentwickelt wird und was Großes draus entsteht. So sind ja alle, du sprachst in der letzten Folge auch von den GAFAMs, also von den großen Unternehmen, sind so ja entstanden. Und diese Denke haben wir nicht. Bei uns ist der Ingenieur, der ein Produkt entwickelt, 100%ige Sicherheit hat, der wartet noch 3 Jahre bis zur Marktreife, damit auch alle Eventualitäten und alle Sachen nochmal getestet werden, bevor ich dann damit auf den Markt gehe. Diese Zeit haben wir nicht mehr und die werden wir auch nicht mehr haben. Das ist ganz offensichtlich und Perfektionismus muss da dann auch mal zurücktreten. Das meine ich nicht, dass man irgendwelche Risiken eingeht, wo es eben halt auch zu Unsicherheiten führt. Das nicht.
Auf der einen Seite ist es vielleicht der persönliche Charaktereinstellung oder der Charakter, der vielleicht auch ausschlaggebend ist, ob ich eher der Ingenieur bin und eher das 100%ig oder sogar 120%ig ausführe und prüfe. Oder wir dürfen natürlich auch nicht unterschätzen, was von der Regulatorik alles vorgegeben wird. Also da sind ja dann teilweise auch den Unternehmen die Hände gebunden. Aber du hast natürlich recht, man kann natürlich auch dort schauen, wo hat man Möglichkeiten dazu, nachzujustieren oder auch eine gewisse Flexibilität zu nutzen. Ne? Klar.
Ist so, ja.
Ja, Rainer, nächster Punkt.
Where's the problem? Ne? Also wo liegt die Herausforderung? Jedes Produkt, was entwickelt wird, löst im Prinzip halt auch ein Problem. Und jetzt kommt auch dieser Kulturwandel, den ich im Kleinen sehe. Der Kulturwandel im Kleinen in den Unternehmen muss auch dahingehend sein, dass die richtigen Fragen gestellt werden. Dass gute Fragen eben halt auch Kreativität befördern, dass dort die Freiheit gegeben wird, auch Kreativität mal ausleben zu können und auch mal verrückt zu denken. Und ich habe es ja Jahr und Tag ja immer geliebt, morgens mit einem weißen Blatt Papier irgendwo reinzugehen und mittags mit einem bunten Strauß rauszugehen und was Neues auszuprobieren und einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen. Und das ist genau damit gemeint. Und hier gilt es einfach, die richtigen Fragen zu stellen und ich muss nicht diese Kernkompetenz haben von dem Produkt, was irgendwann mal entwickelt wird, sondern einfach diese Offenheit zu haben, das zu begleiten, zu steuern, zu führen und zuzulassen. Das ist halt auch der Kulturwandel, der dahinter steht.
Ja. Ja. Rainer, wir haben jetzt die Hälfte ungefähr der Erfolgsprinzipien durchgearbeitet oder durchgesprochen, so will ich es formulieren. Ich denke, wir sollten vielleicht an der Stelle einen Break machen und vielleicht auch neugierig machen, ganz bewusst und sagen, dass wir in unserer nächsten Folge die weiteren 6 Prinzipien aufführen, oder? Was meinst du?
Hätte ich wahnsinnig Spaß dran.
Sehr gut. Schön. Ja, dann sage ich nämlich an der Stelle, ja, wir stellen in unseren Shownotes auch nochmal die Erfolgsprinzipien ein. Also wenn Sie das vielleicht auch nochmal nachlesen wollen, verraten wir Ihnen nochmal die einzelnen Prinzipien. Können Sie für sich auch vielleicht mal reflektieren, inwiefern Sie diesen Prinzipien schon Folge leisten oder auch vielleicht noch einen gewissen Handlungsbedarf haben. Rainer, ich sage heute danke. Wir schließen jetzt direkt unseren Podcast und ja, werden in der nächsten Podcast-Folge über die weiteren Prinzipien, Erfolgsprinzipien sprechen, die du uns aus dem Silicon Valley mitgebracht hast. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Corinna.
Ja, prima. Dann haben Sie einen schönen Tag, alles Gute für Sie und bis bald. Bleiben Sie uns treu, dem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Ihre Corinna Pomorening.
Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.